hören einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien. Sie hören eine Aufzeichnung des Vortrages von Dr. Andreas Hohmann zum Thema Audio- und Radiomedien als Informationsmedien in der sozialen Arbeit und NGOs. Gehalten am 28. November 2016 an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim im Rahmen des Fachtages Hör doch mal.
Einige Vorbemerkungen. Das Web 2.0 hat die Informationstechnologie verändert und einen gesellschaftlichen Wandel eingeleitet. Die Medien sind nicht nur vielschichtiger geworden, sondern auch individueller und autonomer. Die neuen Technologien hat auch Einfluss auf die soziale Arbeit. Ein kleiner Einblick allerdings mit dem Medium in diesem Vortrag.
Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer, bei Soziphon, dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Marc Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist der Datenwahnsinn als Sozialarbeiter. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen im Internet, heute geht es um den Datenwahnsinn, dem Sozialarbeiter immer wieder sich auseinandersetzen müssen. Nicht nur Sozialarbeiter, sondern auch Lehrer oder allgemein pädagogisches Personal an Schulen oder verschiedenen NGOs oder sozialen Einrichtungen, ja, fragen sich gerade zurzeit, wie machen wir das mit den WhatsApp-Gruppen oder den Facebook-Accounts und Freundschaftsanfragen.
Ich habe jetzt immer nur so kleine Parts genommen. Er berichtet jetzt also dann in einer 15-minütigen Sendung, wie man mit und in sehr plastischen Beispielen, wie man in der sozialen Arbeit als Angestellter, also aus der Perspektive des Angestellten dann mit den neuen Medien umgeht. Das Radio- und Audiomedium ist eins von vielen Informationsmedien, die man in der Marketingstrategie einer sozialen Einrichtung oder einer Initiative einbinden kann. Eines der wichtigen Grundpfeiler von Marketing ist die Kommunikationspolitik, das Promotion, mit den Interessierten, wie es so schön in der Hand- und Lehrbüchern heißt. Ich möchte hier noch einmal kurz verdeutlichen, was Marketing für die soziale Arbeit und NGOs bedeutet, weil ich da immer wieder, weil es ja meine Lehre hier, immer wieder gefragt werde. Marketing in der sozialen Arbeit bedeutet eben nicht, sich zu verkaufen oder im Bereich der Promotion zu sprechen, in der reinen Werbepolitik einzugehen. Also wer heute zu unserer Beratung bekommt, kriegt eine Fußmassage umsonst. Also das bedeutet das nicht. Bis vor einigen Jahren war in der sozialen Arbeit kein Marketing nötig, da der Bedarf von sozialen Leistungen vom Gesetzgeber allein vergeben und finanziert wurde. Hingegen waren soziale Initiativen wie Greenpeace, Amnesty International und viele andere durch reine Spendenfinanzierung auf ein gutes Marketing, in diesem Fall spricht man von Fundraising, für ihre Kampagnen angewiesen. Mit dem Umbau der Sozialsysteme und den immer knapperen Ressourcen für die soziale Arbeit wird von den Trägern der sozialen Arbeit nicht nur ein betriebswirtschaftliches Denken oder Handeln abverlangt, sondern auch eine Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Es geht hier um Verteilungskämpfe und es geht um eine Kommunikation nicht nur mit dem Klientel, sondern auch mit Geldgebern, mit potenziellen Sponsoren, aber auch um die soziale Arbeit in der Bevölkerung, also zu verdeutlichen, was tun wir eigentlich und auch eine Akzeptanz für das zu bekommen, für das, was wir tun. Aus diesem Grund steht die soziale Arbeit häufig unter einem Legitimationsdruck. Ich plädiere nicht für mehr Ökonomie in der sozialen Arbeit. Vieles, was in der sozialen Arbeit falsch läuft, was ich an der Sozialpolitik für falsch halte, lehne ich auch weiterhin ab. Aber es ist eine Tatsache, ob wir das für richtig oder für falsch halten, sei einmal dahingestellt, dass soziale Arbeit und Initiativen nicht mehr nur von ihrer guten Arbeit an sich heraus für viele Geldgeber interessant sind und sie überzeugen. es läuft was falsch, wenn ein gewisser Politiker, dessen Partei Geldleistung für hilfesuchende Menschen als spätrömische Dekadenz bezeichnen, während gleichzeitig Milliarden Euro für die Rettung von Banken ausgegeben werden. Die soziale Arbeit steht häufig unter dem Legitimationsdruck gegenüber der Bevölkerung. Nehmen wir als Beispiel die aktuelle Flüchtlingspolitik, wo von einigen Parteien eine Neiddebatte initiiert wird, nach dem Motto, anderen wird etwas weggenommen, um es ihnen zu geben. Die soziale Arbeit, ebenso wie viele NGOs und Initiativen, leisten eine hervorragende, professionelle und gesellschaftlich wichtige Arbeit. Dies sollten wir auch nach außen präsentieren, selbstbewusst und mit erhobenem Haupt. Auch im Sinne unserer anwaltlichen Funktion unseres Klientels gegenüber, die häufig kein Sprachrohr haben. Dies ist einer der Aufgaben unserer Kommunikationspolitik. Kommunikation ist ein Austausch von Informationen. Sie finden, sehr vereinfacht gesagt, zwischen einem Sender, der sie kodiert, und einem Empfänger, der sie dekodieren muss, statt. Es muss dabei die Informationen aufnehmen, verarbeiten und eventuell speichern. Mit der vermittelnden Information erwartet der Sender eine Reaktion, zum Beispiel die Aufmerksamkeit auf die Ziele einer Einrichtung oder eine Initiative. Wichtige Regel dabei ist, nicht was gesendet wird, ist die Wahrheit, sondern was empfangen wird. Im Gegensatz zur Werbekommunikation, eine Unterart der Kommunikationspolitik, vermitteln wir aber selten einfache Slogans, sondern komplizierte Sachverhalte. Im Zeitalter von Web 2.0 mit all den technischen Neuerungen und Möglichkeiten hat sich die Kommunikations- und Informationspolitik verändert. Die neuen Medien haben die Öffentlichkeitsarbeit auf der einen Seite erleichtert, auf der anderen Seite aber auch erschwert. Die heutige Informationsgesellschaft ist geprägt durch eine Flut von Informationsbrosamen, die täglich auf uns niederprasseln. Die Verbraucherinnen schützen sich dadurch, dass sie sich eine allgemeine Informationsaufnahme verweigern. Sie filtern für sich nicht nur die Information heraus, die sie befriedigt oder ihre Neugier weckt. Die Rezensenten sind autonomer in ihrer Medienauswahl geworden. Sie zu erreichen, wird immer schwieriger. Im traditionellen Marketingmix umfasst die Kommunikationspolitik alle Maßnahmen der planmäßig und zielgerichteten Informationsvermittlung gegenüber den Interessenten. Die Kommunikationspolitik soll die Kundschaft informieren, Wissen aktualisieren, Erwartungen wecken und nicht zu guter Letzt die Kundinnen in ihrem Verhalten beeinflussen. Also beim traditionellen Marketing geht es dann darum, dass man kauft. Da kann man auch einen Erfolg dran messen. Wie in einem Wirtschaftsunternehmen müssen auch soziale Dienstleister und Initiativen um die öffentliche Wahrnehmung kämpfen, um ihre Angebote, Leistungen, Ideen, Ideale und Initiativen einer breiten Öffentlichkeit bzw. einem Zielpublikum nahezubringen. Für seine Botschaft die richtige Wahrnehmungskanäle finden und die richtige Aufmerksamkeit bekommen. Die Umwelt ist von Werbebotschaften gesättigt. Der Mensch wird mit Informationen überflutet und die Informationsaufnahme der Interessenten verlagert sich in private Banalitäten oder in der Verweigerung. Die Kommunikationsbedingungen verschlechtern sich zunehmend, stellt auch Kurtendick fest. Der Werbemarkt ist gesättigt. Die Konsumenten erleben eine Informationsüberflutung, auf die der Anbieter mit dem informatorischen Overkill antwortet. Es wird immer schwieriger, das Zielpublikum zu erreichen. Dafür sind die Medienkanäle zu vielschichtig geworden. Es gilt in Zukunft, alle Medienkanäle zu nutzen. Die neuen Medien mit all ihren technischen Möglichkeiten können die Informationsarbeit erleichtern. Die alten traditionellen Kanäle ersetzen können sie allerdings nicht. In der heutigen Zeit der Medienvielfalt bedingen sich traditionelle und neue Medien. So wichtig all die technischen Neuerungen der Medienwelt unserer Gesellschaft durchdringen und nicht nur zum Negativen, da sie für viele soziale Einrichtungen die kostigen, günstigen Informations- und Werbemedien geworden sind, so sind die neuen Medien aktive Medien. Kurz zur Erklärung, in der Werbebranche spricht man von aktiven Medien. Das sind Medien, bei denen sich Interessierte aktiv Informationen holen. Also zum Beispiel, ich gehe zu einem Buch und hole mir das Buch und hole mir die Informationen raus. Oder mit den neuen Medien, ich gehe auf ganz bewusst auf eine Webseite und hole mir die Informationen. Und es gibt invasive Medien, wie zum Beispiel Plakate. Das sind Informationen, die auf uns zukommen, wenn ich Vorbeilauf. Also ein Radio hat beides. Es ist ein aktives Medium, weil ich muss den Sender suchen. Es ist aber ein invasives Medium, wenn ich den Sender eingestellt habe und dann die Werbebotschaft darüber vernehme, weil die höre ich, ob ich jetzt will oder nicht. Bei den neuen Medien müssen die Nutzerinformationen aktiv gesucht werden. Dies setzt eine Suchbereitschaft voraus, beziehungsweise einen Anhaltspunkt, wonach man sucht, worüber man sich informieren will. Also auch bei der Suchmaschine brauche ich dann schon ein Schlagwort, um auf Seiten zu stoßen. Neben dem Suchen ist natürlich das Finden ein Ergebnis in unserer Informationsgesellschaft. Was nützt die beste Webseite mit allen nur erdenklichen Informationen, Anregungen, Aufforderungen und Hintergründen zu unserem Thema, wenn kein Mensch die Webseite findet? Ein Plakat oder eine gut positionierte Flyer kann das Interesse wecken, aber umfangreiche Informationen und Hintergründe lassen sich auf ein paar Wörter oder Slogans nicht reduzieren. Die Kunst ist es also heute, die Menschen mit einem Kommunikationsmix, das A, Interesse zu wecken und B, mit dem richtigen Medium zu erreichen. Die Internetnutzung ist dabei nicht mehr nur auf die heimische Computer beschränkt. Laut Forman loggten sich 2011 schon 64% aller Deutschen via Handy oder Tablet ins Netz ein. Mit dem Durchdringen der mobilen neuen Medien in der Gesellschaft und einer breiten Ausstattung der Bevölkerung mit diesen Geräten erfolgt auch gleichzeitig ein zeit- und ortsunabhängiger Austausch von Informationen. Thorsten Henning Thurau spricht hier von dem sogenannten Flipper-Effekt. Um das nochmal in der Marketingsprache zu sagen, wir sprechen von dem Bowling-Effekt. Was? Früher gab es den Bowling-Effekt. Nee. Den Bowling. Genau, wie die Kugel. Das heißt, wir haben 12 Kegel, Pins da stehen. Das ist das Publikum, was ich erreichen möchte. Dann habe ich meine Kugel, das ist mein Informationskanal oder meine Informationspolitik. Und die rolle ich auf diese 12 Pins zu. Und wenn ich Glück habe, erreiche ich alle 12. Aber ich erreiche niemand mehr mit dieser Politik. Das heißt, ich kann die erreichen und mit einer ganz klaren Strategie versuchen, meine Information dorthin zu bekommen. Bei den neuen Medien sprechen wir sozusagen von einem Flipper-Effekt. Also das heißt, wir können die Strategie, die wir uns ausgedacht haben, eben nicht mehr klar steuern. Wir können also wie bei einem Flipper können wir etwas lostreten, aber mit den neuen Medien haben wir die Informationspolitik nicht mehr in der Hand. Also wir können auch alle Informationen nicht mehr bestimmen. Also das heißt, die Möglichkeiten sind unendlich, wie beim Flipperspiel. Also sie können ins Leere laufen, weil ich die Tasten nicht mehr betätige oder weil die Kugel runterfällt. Aber es kann wie beim Flipper immer wieder neue Verbindungen geben und Leute erreichen und neue Nutzer erreichen, die ich vorher nicht erreicht habe. Aber nicht nur zum Positiven, sondern auch zum Negativen. Also wenn man es mit der sozialen Arbeit vergleicht, wir können zum Beispiel eine Kampagne starten. Und dann können aber auch gleichzeitig, schauen Sie sich Facebook und Twitter an, ganz viele Leute etwas dagegen machen. Sie können diese Botschaft, die wir ins Netz setzen, kopieren und sie negativ umdrehen oder für ihre politischen Interessen verwenden. Also wir haben nicht mehr alles in der Hand und das nennt man dann den Flipper-Effekt in der heutigen Zeit. Die Marketingbotschaft pendeln heutzutage zwischen verschiedenen Medientypen und Medienkanälen hin und her. Mit den veränderten Nutzerbedingungen und der Verbreitung mobiler Geräte hat sich da auch das Leseverhalten über die neuen Medien geändert, so Bute und Hood. Mit den mobilen, internetfähigen Geräten steht einem zwar das World Wide Web jederzeit zur Verfügung, für lange erklärenden Texte, so die beiden oben erwähnten Autoren, eignen sich diese Geräte allerdings nicht. Also das ist einfach eine empirische Untersuchung, die sagt, die Leute lesen keine langen Texte auf diesen Phones, weil das einfach nicht leserfreundlich ist, weil das zu kompliziert ist. Das heißt also, Hintergrundinformationen oder ausführliche Informationen über unsere Arbeit, dafür eignen sich diese Geräte nicht. Aber wir können unsere Nachrichten, und das ist ja die Schwierigkeiten, die NGOs oder die soziale Arbeit haben, wir haben keine einfachen Antworten, wir haben keine Schlagwörter. Und das heißt, unsere Ideen, unsere Hintergrundinformationen, unsere Kampagnen, die lassen sich eben nicht auf Twitter-Größe reduzieren. Wer also und mit dieser Verlagerung, so die Studien von Gold Media 2014 zeigt, dass durch das Aufkommen der mobilen Endgeräte auch gleichzeitig das Nutzen von Audio-Podcasts gestiegen ist. Nach dem Motto, wer nicht lesen möchte, der kann auch hören. Und im Zeitalter der neuen Medien ist auch ein Audio-Podcast technisch für die Endverbraucher kein Problem mehr. Das Radiohören geht in Deutschland nach dem TV als das meistgenutzte Massenmedium. Im Radiomanagement ist einerseits die Dimension der Netzpolitik, andererseits die Dimension der Nutzerpsychologie von Interesse. Das kann damit begründet werden, dass im Hörfunk nur akustische Informationen übermittelt werden und damit wird das Radio ein Begleitmedium. Durchschnittlich wurden in Deutschland im Jahre 2011 täglich 186 Minuten Radio gehört. Damit hat sich die durchschnittliche Hördauer in den letzten 30 Jahren verdoppelt. Das Nutzerinnenverhalten der verschiedenen Altersgruppen hat sich jedoch unterschiedlich entwickelt. Bei fast allen Untersgruppen war bis zum Jahre 2000 ein Anstieg der täglichen Radiosendung zu erkennen, bis auf die Altersgruppe von 14- bis 39-Jährigen. Dort sind es nur noch 96 Minuten täglich. Das Hören gilt als Parallelmedium, das nebenbei bei anderen Tätigkeiten genutzt werden kann. Nach Walter Benjamin liegt der Erfolg bei Hören darin, dass Rundfunkhörer im Gegensatz zu jedem anderen Publikum das Dargebotene bei sich zu Hause, die Stimme quasi als Gast empfängt. Ein Audio-Podcast ist, kurz gesagt, ein audiotechnisches Informationsmedium, eine Art Radiosendung, das Menschen von einer Homepage herunterladen und nach Belieben oft hören können. Kein Nachrichtenkanal und kaum eine Zeitung oder Zeitschrift verzichten inzwischen auf Audio-Podcasts, um ihre Nachrichtenbeiträge audioaktiv zu unterstützen. Beliebt sind Interviews, Hintergrundinformationen und Kommentare, die nicht nur gelesen, sondern auch gehört werden können. Denken Sie auch an Menschen, die nicht lesen können. Gerade in der jetzigen Zeit kann es wichtig sein, dass Menschen in ihrer Muttersprache zum Beispiel informiert werden. Auch viele NGOs nutzen inzwischen diesen Informationskanal, um ihre Botschaft zu verbreiten. Sie berichten zwar selten etwas Neues, aber solche Spielereien machen die Webseite interessanter, vielschichtiger und wecken die Neugier. Die Einsatzmöglichkeiten sind dabei sehr vielschichtig.
Bei dem Versuch, Europa zu erreichen, sind Berichten zufolge fast 3.500 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Drei Viertel aller Regierungen haben die Meinungsfreiheit willkürlich eingeschränkt. Dazu zählten Angriffe auf die Pressefreiheit durch die Zwangsschließung von Zeitungen sowie die Bedrohung von Journalistinnen und Journalisten. 62 Regierungen haben Menschen als politische Gefangene inhaftiert, nur weil sie ihre Rechte und Freiheiten ausgeübt haben. 4 Millionen Menschen sind vor dem Konflikt in Syrien geflohen. 95% von ihnen kamen in Nachbarländern unter. In 78 Ländern sind einvernehmliche gleichgeschlechtliche Beziehungen zwischen Erwachsenen gesetzlich verboten. In 58% aller Länder, also in 93, sind unfaire Gerichtsverfahren durchgeführt worden. In unfairen Verfahren gibt es keine Gerechtigkeit. Nicht für die Angeklagten, nicht für die Opfer von Verbrechen, nicht für die Öffentlichkeit. In 82% aller Länder, das sind 131, sind Menschen gefoltert oder anderweitig misshandelt worden. Wir sorgen dafür, dass niemand sagen kann, ich habe davon nichts gewusst.
Das ist ein Beispiel von Amnesty International. Das ist ein Trailer, der dauert 5 Minuten, wo Amnesty International erklärt, was sie dieses Jahr alles gemacht haben. Ich habe nur immer alle Beiträge hier geschnitten, um ein Beispiel zu zeigen. Ein Audio-Podcast kann natürlich nicht die traditionellen Nachrichtenmedien ersetzen. Sie können allerdings eine Alternative zu redaktionellen Beiträgen sein, in Form von Projektarbeiten. Also zum Beispiel in der Kita, in der Schule kann man zusätzliche Informationen damit verbreiten und damit aber auch zum Beispiel eine Lebendigkeit einer Einrichtung aufzeigen. Oder gut gemachte Informationsbeiträge können ein lebendiges Bild der Einrichtung vermitteln, und zwar besser als ein langer Text, der erst mühsam gelesen werden muss. Alles, was Sie dazu benötigen, ist ein bisschen technisches Know-how eine gute, also heute findet man auch die entsprechenden Anweisungen, wie man sowas macht, im Notfall auch im Netz. Ein einigermaßen modernen Computer, eine Soundkarte, ein gutes PC-Mikrofon mit USB-Stick und eine Software, und selbst die gibt es teilweise als Open-Software zum Runterladen. Und ziemlich schnell ist ein Audio-Podcast produziert. Jetzt kann man natürlich fragen, warum nicht Video? Warum produziert man nicht gleich ein Video? Weil medienwirksam ist erwiesenermaßen natürlich das Video. Jeder Studierende, der bei mir schon mal ein Video gedreht hat, weiß, wie schwierig das ist für eine Einrichtung, gerade in der sozialen Arbeit, Videos zu drehen. Also erstens mal braucht man ein höheres technisches Know-how. Dann muss man die Bildrechte beachten. Wir müssen die Kombination Bild, Text, Einrichtungsidee und die Information, die wir vermitteln, muss beachtet werden. Und das Ganze muss dann auch noch technisch umgesetzt werden. Während wir beim Radio natürlich nur auf die Stimme gehen. Also wir können zum Beispiel einen Klienten oder auch ein Kind in einem Kindergarten können wir zum Beispiel interviewen. Mit der Kamera geht das nicht. Weil dann kommen wieder die Bildrechte zu tragen und das können wir nicht zeigen. Und gleichzeitig haben wir gehört, ein Audio-Podcast ist ein Begleitmedium. Das heißt, ich kann es hören und kann dabei was anderes tun. Wir haben gerade das Beispiel gehört, einfach Autofahren. Ich habe gestern mit einem Taxifahrer, der hat dabei, während er mich nach Hause gebracht hat, ein Video geschaut. Das ist aber hoffentlich nicht die Realität. Also normalerweise ein Video erfordert wieder die Aufmerksamkeit und hier kommt auch gleichzeitig wieder das Tragen. Also alle Untersuchungen von Medieneffekten sagen zwar, dass Videos eine höhere Wirksamkeit haben, aber sie zeigen aber auch, dass nur bei Leuten, die ein Video fertig sehen. Und ein Video, das vielleicht 15 Minuten dauert, um eine Einrichtung zu präsentieren oder dieselbe Information, die wir mit einem Audio-Podcast vermitteln, diese Zeit haben die Leute heute nicht mehr oder das wollen die nicht mehr. Die schauen sich kein 15-minütiges Video an über die Arbeit der Drogenhilfe in Hannover oder ein 10-minütiges Video über die neue Pädagogik oder Spielpädagogik in einem Kindergarten. Das ist denen zu lang und das ist dann häufig dann zu viel. Also da verpufft dann die Medienwirkung. Ja, auch in der sozialen, es lassen sich auch viele Beispiele für die soziale Arbeit finden. Ich habe hier nochmal ein Beispiel zum Thema Inklusion mitgebracht.
Hallo und herzlich willkommen bei Sozial.audio, dem Podcast von einem Sozialarbeiter über soziale Arbeit. In der heutigen Folge möchte ich gerne über das Bundesteilhabegesetz sprechen und habe mir dafür einen Gast eingeladen, den Konstantin Grosch von Ability Watch.
In dieser Sendung unterhält sich dann der Sozialpädagoge über das Thema Inklusion mit einem Betroffenen. Diese Sendung ist 25 Minuten und sie ist so von dem Interview so lebendig gestaltet. Und da bezweifle ich, dass man, wenn man das auf Video gemacht hätte, dass die Leute sich das aktiv angucken. Und so kann ich mir das anhören und dabei was anderes machen und bekommen diese ganzen Informationen, die die Schwierigkeiten mit der Inklusion mit sich gebracht haben, die ganzen bürokratischen Hemmnisse, die ganzen Problematik, also diese ganzen Hintergrundinformationen, die wir eigentlich vermitteln wollen, die bekomme ich sozusagen nebenbei mit und bekomme auch eine Sensibilisierung dafür. In diesem Vortrag möchte ich natürlich nicht nur auf Audio-Postcard eingehen, sondern auch auf die lokalen und freien Radios sollen hier eine Erwähnung finden. Die deutsche Radiobranche ist aufgrund der dualen Rundfunkordnung durch die Koexistenz von öffentlich-rechtlichen und privaten Hörfunk gekennzeichnet. Die Hörfunklandschaft in Deutschland ist zudem durch landesweite und teilweise auch durch lokale und regionale Programme gekennzeichnet. Die globale Informationsflut strömt über eine Vielzahl von Kanälen auf uns ein. Je undurchschaubarer die Informationsflut, umso mehr wenden sich die Menschen der überprüfbaren Welt vor ihrer Haustür zu. Hier ist das soziale Umfeld. Für diese Menschen hat das lokale Radio einen festen Platz und ist gleichzeitig auch Teil der demokratischen Meinungsbildung und zugleich ein ideales regionales Verbreitungsmedium mit einer präzisen Zielgruppenansprache, die eine lokale Aussteuerung ermöglicht. Zumal die Hörerinnen von lokalen Radios sich sehr für regionale Belange interessieren lässt. Das heißt, mit einem, die Einrichtung, die lokal arbeitet, in einem lokalen Sender oder in einem lokalen, in einer Region vorzustellen, hat natürlich eine hohe Medienwirksamkeit, weil ich damit auch häufig auch die Leute erreiche, die ich erreichen kann oder auch erreichen möchte. Sie sehen, die Einsatzmöglichkeiten sind zugleich zahlreich und es ist mehr als eine technische Spielerei. Es ist eine kostengünstige Alternative zu vielen anderen Marketinginstrumenten. Die Kunst ist es nur, die Menschen zu diesem Medium hinzuleiten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.